Podcast. Live on air. Podcast.
Bin mir sicher, er ist ein Vorbild für viele Bärte da draußen. Robert.
Der eben durch die Adalbertstraße gegangen ist.
Oh.
Ja.
Gut, Robert, du wirst inzwischen besser im spontanen Reim und Spruch konterkarieren.
Die Fährte auflesen.
Ja, wo es noch in den ersten Podcast-Folgen vor vielen Monaten so war. Ah, diese blöde Ergänzung von Robert schneide ich mal ihm zuliebe raus, wo du dann eine Woche später gesagt hast, zum Glück hast du diesen blöden Spruch von mir rausgeschnitten.
Das habe ich wirklich, ja, als ich den dann live gehört habe, dachte ich so, oh ja, zum Glück, das war wirklich dumm, was ich da gesagt habe. Oder einfach null schlagfertig. Nicht, dass es so schlagfertig wäre, dass ich gerade durch die Adalbertstraße gegangen bin,
ja.
Aber immerhin. Ich dachte nee. Noch so, netter Name.
Ne, das hat aber ja schon so einen Andrak-Schmidt-Komplex quasi gerade. Also weil bei deins war wieder dieses tatsächlich Intellektuelle, was man darauf antworten könnte, wenn man Wikipedia über mein Gebiet hier gelesen hätte. Und bei mir war es einfach nur so ein blöder Spruch, der sich immer vielleicht intellektuell anhört.
Stimmt,
weil das
ja.
So gekonnt formuliert war.
Stimmt.
Also
stimmt. Heißt eigentlich, bin ich cooler als du.
Zumindest wissenswerter.
Hm. Wie ein Lexikon.
Und wir sind im letzten Podcast mal wieder, Robert.
Oh, hier bin ich.
Und als wenn es eine völlige Neuigkeit wäre, du kommst mal wieder vom Arzt.
Ja, hör auf. Die ganze Aufnahme stand heute wieder in der Schwebe. Es tut mir auch leid, dass ich dich heute Morgen um 8 Uhr schon mit Nachrichten gefühlt zugeballert habe.
Da war ich gerade am Einschlafen, weil ich die Nacht durch noch gearbeitet hatte an einem Video.
Ich habe es befürchtet,
ja.
Dass ich dich nochmal so wecke, nachdem du gerade entschlafen bist.
Nee, meine Einschlafmeditation lief noch. Der langsame Zug. Von, was habe ich da immer abonniert, was ich sehr gerne benutze, diese Meditations-App. Jeder kennt sie.
Ja, ja.
Die auch so viel Werbung machen.
Mind, was mit Mind?
Wie auch immer, jeder kennt sie.
So ein grünes Icon.
Nee, nicht grün.
Oh, dann kennen wir eine andere.
Ich sag dir, ich habe nicht einen Meditationsordner auf meinem iPhone, wie mein Bruder mal mit Entsetzen festgestellt hat, irgendwie vor einem Jahr oder so, beim Blick auf meinen Screen.
Oh.
Du hast einen eigenen Ordner für Meditations-Apps. Es gibt Menschen, die mehrere Meditations-Apps haben.
Ja, okay.
Headspace.
Headspace, genau. Ja, ja.
Das ist natürlich die weltweit. Das ist ja so das Amazon der Meditation.
Mhm.
Und da gibt es auch diese Einschlafmeditation, wo man dann so Eisenbahngeräusche hat. Aber auch so ein Erzähler, der einem über eine Eisenbahnfahrt sowas erzählt. Und jetzt aus dem Fenster, da siehst du die frischen Cotton.
Ich glaube, sofort sollte ich mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt nämlich einen HomePod geholt und der steht bei mir im Schlafzimmer. Ich will glaube, also der HomePod Mini, der neue.
Ja.
Überraschend viel Bass. Und ich plane meine ganze Wohnung mit HomePod Minis einfach vollzustellen. Ich steige jetzt voll ins Smart-Home-Geschäft ein. Okay. Dann muss ich mir natürlich auch noch wie du tolle Philips-Leuchten kaufen und vielleicht so ein paar Wärmeregler und ein paar Funksteckdosen. Wer weiß, was da noch alles passiert.
Also was ich echt praktisch finde, ist inzwischen, weil ich auch mein Smart-Home ein bisschen erweitert habe, ich habe mir jetzt nochmal einen Türkontakt gekauft, der immer Tür auf, Tür zu sagt, wenn die Tür auf und Tür zugeht.
Ja.
Nachdem ich ja bei den Sachen, die ich von Technisat ausgeliehen hatte, einen Türkontakt mal ausprobiert habe, der fantastisch war, den ich auch geliebt habe. Nur für mich der Knackpunkt, warum ich den nicht behalten habe und mir jetzt einen anderen von, wie heißen die, Eve oder so, glaube ich, geholt habe, ist die HomeKit-Integration.
Mhm.
Dass ich halt keine extra nochmal zusätzliche Hub-Geschichte brauche oder so ein Smart-Home-Verbindungsgerät oder so, sondern dass es einfach sofort in HomeKit von Apple integriert ist. Da ich ja hier überall nur Apple-Computer und Telefon und so habe, ist dann quasi jedes Apple-Gerät in meinem Haushalt dafür eine Station, mit der das dann funktioniert.
Ja, ich glaube, wenn du natürlich Nutzer von Amazon Alexa wärst, hast du 50 Optionen mehr. an HomeKit-Sachen. Also nicht an HomeKit-Sachen, sondern ja, so Smart Home.
Alles, das ist so miteinander verbunden ist, genau.
Aber gut, da müssen wir als Apple-Nutzer mit leben. Aber um darauf zurückzukommen, ich war heute wieder beim Arzt. Das ist so, was Brammibites für Saskia ist, ist der Arzt für mich gefühlt. Immer wieder eine neue Leidensgeschichte. Und zwar war ich wieder beim HNO, denn mein berühmtes rechtes Ohr, was schon zu Gast war in anderen Folgen des letzten Podcasts, hat sich jetzt dazu entschieden, mein Herzpochen quasi audiotechnisch abzubilden in meinem Kopf.
Herr also Buch, Sie haben einen Fötus im Ohr.
Genau, es hörte sich wirklich an wie so ein Schwangerschafts-Ultraschall.
Und du hast dich sofort erinnert an diesen Zuhörer, der gesagt hat, Ohrenkneifer krabbeln tatsächlich ins Ohr. Mir genau. musste mal einer entfernt werden. Die haben einen sehr lauten Herzschlag.
Oh ja. Ja, und genau, ich habe richtig so ein... Also vor allem, wenn es halt ruhig war, wenn ich so im Bett lag oder so.
Es klingt wie irgendwie Pennywise, der ein Herz nachmacht, übrigens.
Ja, das sind meine Horrorqualitäten. Und das hatte ich schon seit, ich weiß nicht, letzte Woche Donnerstag, Freitag. Wir nehmen jetzt an einem Dienstag heute auf. Und ich habe dann natürlich den Fehler gemacht, Dr. Google zu befragen. Und dann geht es halt in Richtung, was es wahrscheinlich auch war, ein pulssynchroner Tinnitus, der aber unter anderem daher rührt, dass man entweder Blutgefäße sich verändern, die also vor allem verengen, die so in der Nähe des Ohres langlaufen, wodurch du auf einmal deinen eigenen Puls hören kannst, oder du hast halt einen Tumor im Kopf. Das waren so die zwei Optionen, die Google mir dahingelegt hat. Um dann noch zu erwähnen, ja, Leute, die darunter leiden, werden wahrscheinlich langfristig depressiv, führt auch oft zu Selbstmord.
Oha.
Weil Leute es schier nicht mehr aushalten irgendwann. So. Ja, dann habe ich das gelesen und dachte, ich gehe mal zum Arzt. Und ich war gerade bei meiner Freundin, habe da Homeoffice gemacht und wirklich 3 Minuten die Straße runter ist ein HNO-Zentrum. Und ich habe da angerufen und es war so, ja, dann kommen Sie doch jetzt vorbei, ist gerade nicht viel los. Dann war da ein etwas älterer Arzt, aber so die, kennst du diese Sorte älterer Arzt, die so halt super erfahren wirkt, aber trotzdem noch am Puls der Zeit und einfach jemand, der weiß, was er macht. Und so einer war das halt.
Das irritiert aber oft, weil die Nase sagt, das ist dieser ältere Männergeruch. Aber was man hört, ist Expertise eines jungen, modernen Arztes.
Genau. Okay. Und dann ist man völlig verwirrt. Ja. Da gehen die Endorphine mit dir durch. Nee, die Hormone. Egal. Auf jeden Fall ja, habe ich mich da sehr aufgehoben gefühlt. Und ist auch von den HNOs, die ich innerhalb der letzten 2 Jahre durchgemacht habe, weil ich habe ja eine lange Leidensgeschichte, wie gesagt, finde ich bisher der beste und da würde ich auch weiterhin vielleicht hingehen.
Echt? Warum vielleicht?
Naja,
weil du am liebsten gar nicht gehen würdest.
Zumindest solange meine Freundin da noch wohnt in der Ecke, weil sonst ist der Weg einfach viel zu lang.
Ja, das ist leider bei mir auch meistens das Nummer-1-Kriterium bei Ärzten.
Naja.
Also gerade, weil man ja auch gerne mal so ganz frühe Termine bekommt.
Genau, aber da, wo ich jetzt wohne, ach, da sind echt nur so Massenabfertigungs, haben eigentlich keinen Bock auf dich. Ärzte,
okay.
Also zumindest im HNO-Bereich. Guten Appetit.
Guten Appetit, Robert.
Und einfach weitermachen währenddessen?
Einfach weitermachen. Wir haben hier gerade heimlich uns asiatische Speisen senden lassen von einem Helden des Alltags, einem Lebensmittelboten. Und deswegen, unbemerkt von unseren Zuhörern, durch einen Schnitt kaschiert, sitzen wir hier plötzlich von einer Sekunde auf die andere mit einem großen Menü, das wir versuchen leise, unbemerkt, ohne dass jemand es mitbekommt, zu verzehren, während wir weiter ausführlich Robert dabei zuhören, wie er uns 1 Stunde lang von seinem Arzt erzählt, während ich esse.
Also soll ich die Erzählung länger machen, als der eigentliche Arztbesuch war? Das ist eine Herausforderung.
Ja, bitte, Robert, ja bitte.
Okay.
Ich glaube an dich, du schaffst das.
Ich mach das.
Ich drück dir die Daumen.
Mhm. Mhm. Also, es begann im Jahr 1988. Nein. Auf jeden Fall war ich beim Arzt. Und erst sollte ein Hörtest gemacht werden. Dann wurde ich in so ein kleines Hörtestzimmer gebeten mit einer Arzthelferin. Die machte so einen Vorabcheck in meinem Ohr, guckte so ins rechte Ohr und meinte direkt so, ich lass mal erst den Arzt nochmal drüber gucken, bevor wir hier den Hörtest starten. Was irgendwie schon mal so ein Scheißsignal war. So, okay. Na gut, dann musste ich erst wieder ins Wartezimmer. Und dann wurde ich wieder aufgerufen, ging alles relativ schnell zum Glück. Und dann war da dieser nette ältere Arzt, der aber trotzdem am Puls der Zeit ist, wie schon gesagt. Und der war wirklich, das war der erste HNO, den ich hatte jetzt in der letzten Zeit, der sich wirklich Zeit genommen hat, wo ich auch so gesagt habe, mal kurz zu meiner Krankenvergangenheit. Wo andere Ärzte sind immer so, ja, yeah, okay, ist okay, ich gucke jetzt mal rein. Und der hat sich wirklich angehört, was ich da schon hatte mit meinen ganzen Pilzinfektionen und Nasennebenhöhlenoperationen und bla bla bla. Und hat das auch so wirklich, man hat ihm ins Gesicht geguckt und er hat auch so abgewogen, passt das jetzt zum aktuellen Befund oder bla. Also man fühlte sich einfach gehört als Patient, was finde ich heutzutage, oder ich weiß nicht, ob es ein Berliner Ding ist, wo wirklich so eine Art Massenabfertigung oft stattfindet, fühlte sich das wirklich angenehm an. Und dann hat er halt reingeguckt und meinte direkt so, ja okay, ja, das Trommelfell ist ziemlich belegt. Und dann habe ich auch gefragt, was für eine Art von Belag. Meinte so, wüsste er jetzt nicht, könnte so Ohrenschmalz sein, könnten aber auch Hautschuppen sein, die statt dass sie nach draußen gekommen sind, einfach sich da mit der Zeit abgelagert haben und er muss das jetzt mal durchspülen. Dann hat er das durchgespült, das kannte ich ja schon, ist jetzt nicht so schlimm, weil an sich ist es einfach nur Wasser mit ein bisschen Druck, was in dein Ohr reinkommt, mein Gott.
Das heißt, du wirst künftig hier, nachdem du schon regelmäßig hier diese Nasendusche bei mir im Bad gemacht hast, auch eine Ohrendusche auspacken?
Oh ja, selber machen, das wäre es noch schön. Mhm. Ich esse mal ein Stück Sushi.
Also so wie ich mir einen Hörtest vorstelle, ist übrigens natürlich völlig verkehrt gewesen, also so wie ich mir gerade vorgestellt habe, während du es erzählt hast. Und zwar, du befindest dich in einem speziell dafür hergestellten Raum, dann geht der Arzt oder Arzthelfer oder die Arzthelferin oder Ärztin in einen Nebenraum, wo man wie bei so einem Verhörzimmer aus amerikanischen Filmen durch eine Spiegelscheibe gucken kann. Und dann wirst du dazu aufgerufen, laut zu brüllen, so laut du kannst. Und wenn auf der anderen Seite die Ärzte dich hören können, hast du den Hörtest bestanden.
Das wäre dann ja eher ein Stimmtest.
Ich weiß, aber soweit habe ich nicht gedacht im ersten Moment, als ich mir die Frage gestellt habe, wie Daniel, funktioniert eigentlich ein Hörtest?
Das war eine Augendusche im Chemieraum, Mann.
Ja. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, der Arzt stellt sich mit einem Scherzartikel-Megafon neben dich und drückt die ganzen Tasten, wo irgendwelche lustigen Geräusche rauskommen und hält es dir direkt ans Ohr und guckt, ob du reagierst.
Und sagt dann, ja, er hört was.
Du setzt dich auf den Stuhl und dann kommt erstmal so ein Furzkissen und wenn du das hörst, dann hast du auch bestanden.
Kann man gleichzeitig noch testen, ob man riecht, wenn man direkt ambitioniert ist.
Hat das schon mal jemand gemacht, ein Furzkissen einfach mit seinem echten Furz zu füllen?
Boah.
Das ist brillant, aber ich habe es noch nie gehört.
Ich auch nicht. Aber es wäre schon geil.
Mhm. Müssen wir mal hier beim Podcast ausprobieren, wenn du nächstes Mal kommst.
Oder als Merchandise verkaufen.
Gute Idee.
Damit könnten wir endlich wirklich Geld machen.
Das stimmt. Aber wenn wir das rausbringen, dann wissen alle jetzt derletzteshop.de.
Stimmt, wir haben eine Reihe neuer Domains.
Ich bin auf dem Domainmarkt tätig gewesen, weil ich festgestellt habe, dass unter anderem derletztepodcast.de schon weg ist und ich hoffe, ein Zuhörer hat es einfach irgendwann mal gesichert und kann sich mal bei mir melden, falls er der Besitzer von derletztepodcast.de ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das schon jemand gekauft hat, bevor es den letzten Podcast gab. Aber deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mal so ein paar Sachen, weil es war so eine Art Black Friday Sale bei Domains. Ich muss mal ein paar Sachen sichern und habe mir dann nochmal gedacht, ja gut, ich kann jetzt auch nicht Millionen Euro im Jahr ausgeben, um alle Arten von letzten Domains zu kaufen, aber so ein paar, die Sinn gemacht haben, also beim unserem T-Shirt- und Merchandise-Shop, der ja bei Seedshirt gegründet ist, da wollte ich einfach eine vernünftige, leicht zu merkende, griffige URL, die aber auch einfach nur so eine Weiterleitung dann ist zu dieser Seedshirt, etwas komplizierteren Seedshop-URL. Also das heißt, wer jetzt einfach derletzteshop.de eingibt, der landet dann auf der Seedshirt-Seite und kann sich das dann so leichter merken, aber Der Hammer ist ja, außer dass ich, es gibt zwar der letzte Podcast.de hat schon jemand gekauft, da existiert zwar keine Webseite, aber ist halt genau wie die letzte Website.de schon bei jemand anders. Aber ich habe letzterpodcast.de, einfach nur ganz nüchtern letzterpodcast.de, letzterpodcast.online, was aber...
War die teuer?
Nee, war kostenlos. Ah. Das war diese Black Friday Aktion. Sie kriegen irgendwie für 19 Cent im Jahr eine .de-Domain und können sich dann eine kostenlose Online-Domain noch dazu sichern. Wo ich fast überlegt habe, ob ich die gar nicht konfiguriere. Aber ich dachte, na gut, falls es jemanden gibt, der auf die Idee kommt, spontan letzterpodcast.online einzugeben, kann er das tun.
Hattest du in deiner Jugend auch diese Doppeldomain, so
nick.vu?
Genau, oder picanto.de.vu.
Ja, so in die Richtung, ja. Das kam irgendwann im Informatikunterricht, Wir hatten schon recht früh im Gymnasium standardmäßig Informatikunterricht. Ich weiß gar nicht, ob das an jeder Schule so war, weil wir hatten auch einen ziemlich geilen Informatikraum für die Zeit zumindest.
Ja, wir hatten einen in der Realschule.
Okay, okay. Bei uns wurde auf jeden Fall immer auf dem Gymnasium damit geprahlt, dass man irgendwann mal so ein Schlupfloch genutzt hat, um sich irgendwelche Nachkriegsfördergelder für Schulen noch so im Nachhinein zu sichern. Und so konnte man diesen teuren Informatikraum bezahlen oder sowas. Nee, aber auf jeden Fall, da haben wir halt, das Erste, was man da so macht, ist halt auch so Websites, HTML programmieren so ein bisschen. Und da haben dann alle irgendwie so diese nick.vu-Sachen, Domains halt auch gemacht. Da gab es mal diese Phase. Aber lange Seitenbaustelle deiner Arztgeschichte zu einem glorreichen Ende gebracht. Die Haupt-URL von die letzte Website.com ist seit einigen Tagen die letzte Punkt-Website.
Das ist so genial.
Das ist nicht nur genial, macht sich geil auf Aufklebern, es macht sich geil auf T-Shirts in Zukunft und natürlich es spart Buchstaben.
Ja, und Zeit.
Und Zeit.
Wenn man das nicht als Favorit abgespeichert hat, was man sollte, aber...
Genau, genau. Aber von jetzt an, und das Geile ist natürlich, dass es ganz easy war bei Squarespace, weil die das natürlich auch alles schon mit solchen Aktionen im Hinterkopf da konfigurierbar machen. Alle alten URLs funktionieren nach wie vor. Die alte Domain, die letzte Website.com, die bleibt auch. Die kann man immer noch benutzen. Und aber selbst wenn man jetzt irgendwie die letzte Website.com/podcast eingibt, wo man direkt in den letzten Podcast-Bereich auf der Website kommt, dann wird das zwar in der Browserzeile geändert zu die letzte .website/podcast, aber es funktioniert trotzdem auch noch mit der alten URL auf diese weiterführenden Seiten zu kommen. Also selbst wenn man noch eine alte Adresse von einer spezifischen Podcast-Folge jetzt neu eintippen würde, kommt man auf die richtige Seite. Es wird nur in der Browserzeile dann geändert in die letzte .website. Was ich magisch finde und wo ich
das heißt magisch, weil du auch gar nichts einstellen musst, groß?
Nein, also es ist ja eh so, dass die Seite, die Original-URL der Squarespace-Seite, ist ja eh so eine Squarespace, bla bla bla, komische Zahlen, slash irgendein komisches Codewort, ohne eine vernünftige URL, einfach so eine Squarespace-generierte.
Mhm.
Und die erste öffentliche, die man hat, die man halt quasi mit dazu kauft. Das war bei uns die letzte Website.com. Ich kann das schlecht beschreiben. Ich bin wieder so ein Analphabet, was Programmierung und solche Dinge angeht. Es sieht in deinem Browser immer so aus, als wenn es diese .com-URL wäre. Auch in die ganzen Subkategorien der Website wird die Adresse dann immer so angezeigt. Aber in Wirklichkeit ist die Originaladresse deiner Website halt eine andere. Du kriegst es nur so zu sehen. Also das ist so quasi wie die Kosmetik auf dem echten drauf. Und dadurch, dass aber die Grundstruktur, die bleibt halt immer gleich, es bleibt halt immer in dieser Squarespace-URL, kannst du halt dann einfach sagen, gut, maskier die halt als eine andere URL, die dann quasi eigentlich eine Weiterleitung ist, die aber nicht so aussieht wie eine Weiterleitung.
Okay,
sondern
ja,
sie sieht aus wie die echte URL. Deswegen kann man das so leicht ersetzen, ohne dass das irgendwelche Probleme macht. Wie gesagt, Zauberei.
Wirklich.
Zauberei.
Magie.
Dein Ohr.
Ja, also jetzt nochmal zum Abschluss. Die letzte .website hier an dieser Stelle nochmal gesagt.
Genau.
Da findet ihr alles.
Das ist kultig bis in die letzten Buchstaben.
So ist es. Mein letztes Ohr. Ja, er hat dann abgesaugt, hat wieder reingeguckt. Man merkte schon, er ist nicht froh.
Abgesaugt.
Das ist Wasser.
Das ist auch so ein Bordellbegriff. Absaugen kostet aber extra. Weil er sich statt an einem... In deinem Ohr rumgesaugt.
Hat in dem Fall die Techniker Krankenkasse hoffentlich übernommen.
Nee, also ich gehe mal davon aus mit einem speziellen Absaugegerät.
Alles noch manuell, alles mit dem Mund. Ja, und dann stellte er fest, okay, Ohrs Trommelfell ist immer noch belegt. Spülen hat nicht so viel geholfen. Also müssen wir mal manuell ran und rumkratzen. Und das war natürlich wieder sehr, sehr angenehm. Also wirklich so mit einem langen, metallischen, dünnen Gerät wieder in mein Ohr rein und da so ein bisschen so eine Mischung aus Absaugen, aber auch drauf rumkratzen. Das hat teilweise sehr stechende Schmerzen verursacht. Und irgendwann meinte er aber, er ist jetzt quasi fertig. Und sagte dann, Also das sollte es gewesen sein. Also das ist auch der jetzige Stand. Die Geschichte ist quasi zu Ende. Das sollte es gewesen sein, hoffentlich, dass durch diesen Belag quasi und die Vibration des Trommelfells, die man eh immer hat, dieses Geräusch entstanden ist. Und er meinte, es kann halt sein, dass das was mit den Blutgefäßen zu tun hat, wie auch Dr. Google das beschrieben hat. Dann soll ich, wenn das übers Wochenende hinweg noch da ist, soll ich am Montag, Dienstag wiederkommen und dann wird halt so eine ganze Diagnostik gestartet von irgendwie ein spezielles CT, MRT mit Gefäßaufnahmen und bla bla bla. Aber er meinte, das kommt eigentlich einmal in 10 Jahren vor. Also hoffe ich, dass ich nicht dieser 10-Jahres-Typ bin.
Aber dann hat er dir auch so eine alte VHS-Kassette mitgegeben, irgendwie aus den 60ern. Wie wasche ich meine Ohren? Präsentiert von Heinz Erhardt.
Genau.
Also,
mit einem Gastkommentar von Konrad Adenauer.
Weil das fehlt mir jetzt noch so ein bisschen. Dieses, du hast deine Ohren, Robert, ja? Möchte ich auch mal meinem mahnenden, das, was man jetzt von mir erwartet, mahnenden Worten gerecht werden, beziehungsweise mahnende Worte folgen lassen deiner Geschichte, waren scheinbar so dreckig, dass, ich benutze hier nur deine Erzählung, die Arzthelferin gesagt hat beim ersten Anblick, oh, das ist aber nicht von uns hier, da mache ich Ihnen mal was Richtiges rein, ich hole mal schnell den Arzt. Dürfen wir Fotos machen? Und der Arzt dann gekratzt und gesaugt hat, sein Bestes gegeben hat und dann gesagt hat, ich bin jetzt quasi fertig, quote on quote, quasi fertig, wir wissen es noch nicht. Wie dreckig kann ein Ohr denn bitte schon sein?
Das hat gar nichts mit Dreck zu tun, Mann. Es war jetzt nicht verstopft bis nach vorne hin. Es war nur auf dem Trommelfell was abgelegt.
Aber warum machst du denn sowas?
Ich will doch gar nicht.
Was, warum legst du denn da was ab, Robert?
Ja, es war gerade nirgendwo anders Platz.
Ja, aber du hast gar keine Begründung bekommen, quasi so die Ursache des Ganzen. So,
Naja, er meinte, das können wahrscheinlich eher so Hautschuppen sein, die sonst, ja, nee, das habe ich dann nochmal die Arzthelferin gefragt, als sie dann den Hörtest gemacht hat. Stimmt, die Story ist noch gar nicht vorbei, weil dann wurde noch
der. Die Arzthelferin hat dann gesagt, das mit den Hautschuppen ist völliger Quatsch, das behauptet er immer.
Genau. Nein, sie hat gesagt, normalerweise werden die abtransportiert, es kann aber mal zu Fehlfunktionen kommen und dann lagern die sich ab. Muss jetzt aber auch nicht nochmal passieren. Könnte sein, dass es das war, hoffentlich.
Also, ich finde es übrigens bemerkenswert, wie wir inzwischen so einen Tanz miteinander durchführen, wer wann sich was in den Mund schiebt und wer wann redet. Das ist wirklich so.
Es klappt aber.
Ja, das ist wie so eine Art Synchronschwimmen, bloß dass man nicht gleichzeitig die Bewegung macht, sondern perfekt abgestimmt, immer wenn der andere sie nicht macht.
So einer schwimmt synchron, der andere verkauft Hotdogs an die Zuschauer und dann wechseln wir schnell.
Also wenn wir, so wie wir das hier machen, sehr, sehr, sehr passend natürlich für den Podcast, wenn wir so synchron schwimmen würden, dann wären alle ganz beeindruckt bei Olympia und würden sagen, das sind die schlechtesten Synchronschwimmer, die wir je gesehen haben. Aber das, was sie da machen, erfordert sehr viel Übung und Präzision. Das müssen wir zugeben.
Und dafür applaudieren wir und spenden einen Patreon-Dollar. Ich wollte noch kurz zu Ende führen, dass ich dann einen Hörtest gemacht habe.
Ja, genau.
Bei dem rauskam, dass meine Hörleistung bei 100% liegt.
Oh, okay. Wow. Nicht so wie bei mir in der Schule.
Was war da?
Weiß ich nicht. Das war so, ich höre nichts. Und da wurde 10-mal geprüft, ob das Gerät überhaupt angeschaltet ist. Übrigens gab's das gab's bei mir, glaube ich, nur in der Grundschule. So gefühlt jedes halbe Jahr kam irgendeine Art von Arzt oder Leute mit Testgeräten, die alle Kinder auf irgendwas getestet haben.
Ich glaube, das war bei uns nicht.
Das war nur in der Grundschule. Das waren die verschiedensten Sachen. Das war so, zum Beispiel Hören. So. Wir machen jetzt mal so einen schulweiten Hörtest.
Was eigentlich, finde ich, ganz sinnvoll ist.
Mhm.
Auch die Sehkraft zum Beispiel zu testen. Weil es oft so bei Kindern, dass die super schlecht sind in der Schule. Und irgendwie nach 2 Jahren stellt man fest, ja, die haben halt einfach das Tafelbild nicht gesehen, aber sich nicht getraut, was zu sagen.
Das gibt es auch bei manchen Autofahrern übrigens. Wirklich, also die...
Er würde jetzt noch leben, aber er hat nicht gesehen.
Ja, mein Fahrlehrer, der hat die Geschichte erzählt, dass er mal einen Fahrschüler hatte, der war auch schon durch die ganze Theorie durch und hat nur noch die praktischen letzten Übungen gemacht vor der Prüfung. Und so nach der 4., 5. Fahrstunde hat er irgendwann der Fahrlehrer gesagt, also das ist jetzt schon ganz schön oft vorgekommen, dass sie einfach voll an einem Schild vorbeigefahren sind, ohne das Schild zu beachten oder dass sie halt einfach Also 1000 Sachen halt in die Richtung. Und irgendwann hat der Fahrschüler dann zugegeben, dass er nicht sehen kann, also dass er die Schilder nicht erkennen kann, weil er halt eine Brille eigentlich brauchte. Und aus irgendeinem Grund sich geweigert hat, eine Brille zu tragen, aber auch nicht dem Fahrlehrer sagen wollte, dass er nicht sehen kann. Also es schien aber tatsächlich vorgekommen zu sein.
Zum Glück hat er sich nicht irgendwie durchgemogelt und das auch noch bestanden.
Ich glaube, so Leute gibt's.
Wahrscheinlich.
Also ist ja, oder natürlich auch viel zu alte Leute, die noch Auto fahren, aber sich mal wieder auf Tauglichkeit hätten prüfen lassen sollen.
Mhm. Hat man ja auch. Ich bin ein Freund von, das ist so, ab 70 sollte man sich immer alle 2 Jahre testen lassen müssen oder so. Ist zwar irgendwie Altersdiskriminierung.
Mhm. Ne, es ist ja keine Diskriminierung, wenn es auf sehr viele Leute rein praktisch zutrifft in dem Sinne. Also die Gefahr bei Leuten ab 70 ist sehr hoch, dass sie sukzessive ihre Seh- und sonstigen Fähigkeiten oder irgendwelche Reaktionsfähigkeiten verlieren, rein natürlich gesehen.
Ja,
das stimmt. Dann sollte man das wenigstens überprüfen, damit man eben nicht diskriminiert wird, sondern damit man handfest sagen kann, nein, ich bin aber einer von denen, die genetisch bevorteiligt sind. Ich bin die Herrenrasse der alten Leute, ich darf weiter Auto fahren sozusagen.
Ich habe Adleraugen.
Aber das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Ja.
Mhm.
Nee, diskriminierend wäre, wenn man sagt, ab 70 darf keiner mehr Auto fahren, weil es automatisch keiner mehr sehen kann, der 70 ist. Das wäre diskriminierend.
Und ich finde auch, man gewährt den Senioren ja so viel Rabatte, die dürfen auch günstiger ins Schwimmbad und so, da müssten die auch mal so einen Sehtest machen.
Zu Recht dürfen die das. Also genau, und das finde ich auch gut. Ja, aber Ohr-Hörtest 100%.
Immerhin.
Okay.
Jetzt gilt es halt abzuwarten. Also ich meine mir heute, während ich dann, danach bin ich halt wieder in die Wohnung und habe weitergearbeitet. Ich meine mir eingebildet zu haben, das dann zwischendurch mal wieder gehört zu haben, dieses Pochen. Aber das kann jetzt natürlich auch völlig phantom, psychisch einbildend sein. Oder er hat ja auch extra gesagt, ich soll noch bis zum Ende der Woche abwarten und dann gegebenenfalls nächste Woche wiederkommen. Also kann auch sein, dass ich das Trommelfell nochmal wieder neu einspielen muss oder so. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal relativ beruhigt an die Sache ran. Aber trotzdem, ich bin halt mittlerweile so ein gebrandmarktes Kind, was dieses rechte Ohr angeht. Sobald da irgendwas ist, kriege ich schon wieder so Gänsehaut und bin schon wieder
völlig. Ja, außerdem, du hattest diese Pilzgeschichte.
Genau.
Und wenn du dann mal so überlegst, okay, ich hatte diese Nasengeschichte, dann hatte ich irgendwie andere Komplikationen. Was war das noch? Du hattest dann noch irgendwas.
Also klar, die Nasennebenhöhlen, die waren pilzbesetzt, dann war im Ohr an sich ein Pilz.
Ja, genau, stimmt. Und jetzt wieder so rätselhafterweise sieht dein Ohr so aus, als wenn du, weiß ich nicht, da so Schlammcatchen gemacht hättest und unter Wasser gedrückt wurdest. Klar, denkt man dann so, das kann doch alles kein Zufall sein.
Mhm. Ich habe ihn auch gefragt, ob das, er meinte halt, das ist nicht der Pilz. Aber aus meiner Vergangenheit weiß ich ja, dass verschiedene Ärzte da unterschiedliche Meinungen haben. Deswegen war ich schon wieder fast versucht. Ich habe nämlich immer noch eine Dosis Ohrentropfen gegen diesen Pilz, den fast schon wieder zu nehmen, was ich natürlich nicht machen werde, weil der Arzt würde das wahrscheinlich nicht bejahen, dass ich die nehme. Deswegen warte ich jetzt wirklich entspannt ab. Aber klar, man fällt direkt in so einen kleinen Terrormodus, dass das jetzt schon wieder von vorne losgeht, ganz schlimm wird, bla bla bla.
Ja. Passend dazu mein Auge aus der letzten Folge aus Deutschland.
Ist es noch da, oder?
Ist es?
Ich weiß jetzt übrigens, ich meinte schon letzte Woche zu dir, an wen du mich erinnerst. Und jetzt weiß ich es nämlich wieder.
Ich bin sehr gespannt.
Und zwar hast du die HBO-Serie Chernobyl.
Nein, ich bin der Einzige weltweit, der die noch nicht gesehen hat.
Okay, dann sage ich nur, da gibt es diesen, das ist jetzt kein Spoiler, einen mit sehr verantwortlichen Typen, dessen Befehle dazu führen, dass das Ding hochgeht. Und wenn der dann nachher so ein bisschen abgehalftert und kränklich im Gerichtsverfahren sitzt, der hat auch immer so ein hängendes Auge. Und genau dieser Blick, den hattest du für mich letzte Woche auch.
Ach, letzte Woche. Ich bin froh, dass es nicht generell ist. Das war nämlich jetzt meine Befürchtung, dass du sagst, du erinnerst mich immer an irgendeine bestimmte Person.
Und nur letzte Woche, als wir das letzte Level aufgenommen haben.
Ah, okay. Aber als wir aufgenommen haben, das war ja schon einen Tag nach der Aufnahme mit Saskia, wo ich im letzten Podcast davon erzählt habe.
Mhm.
Und die Tage waren noch so die schlimmsten mit dem Auge. Das sah ja aus, als wenn ich einfach ein blaues Auge geschlagen bekommen hatte. Und danach ist es aber relativ schnell sehr viel besser geworden. Und ich habe auch immer, weil ich das im Internet überall gelesen hatte, aromafreien grünen Tee, frischen grünen Bio-Tee aus China importiert, in einem, dieser gesunde Fairtrade-Bio-Tee mit dem Flugzeug hier hingeflogen, den habe ich in einen eigenen Teefilterbeutel, einen großen, gepackt, mir damit Tee aufgebrüht und den anschließend in den Kühlschrank gelegt, um ihn erstmal abzukühlen und dann wie so einen Kühlbeutel auf mein Auge zu legen. Das habe ich so 2-3 Mal am Tag gemacht, immer so 5 bis 10 Minuten.
Und warum mit dem Tee?
Weil der so super zum einen desinfizierend sein soll, aber irgendwie besonders für so Sachen im Gesicht, das soll halt einfach sehr gut helfen.
Okay.
Verschiedene ja desinfizierende Funktionen soll das haben. Und beim Auge soll der auch helfen, gerade als so ein kalter Kompressionsbeutel in dem Sinne, die Austrocknung zu mindern. Quasi, dass das Auge irgendwie so auf behutsame Art ein bisschen Flüssigkeit bekommt und so weiter. Aber ich habe das, das habe ich gemacht, das schien auf jeden Fall zu helfen. Es hat auf jeden Fall immer direkt für Beruhigung gesorgt, weil das hat ja schon auch irgendwie dauerhaft immer so wehgetan, war angespannt und so. Aber was dann wieder so lustig war für mich, genau da, als das Auge wieder quasi gesund war, erschien die Podcast-Folge Freitag, also eine knappe gefühlte Woche, nachdem ich das eigentlich hatte, weil ich ja mit Saskia bereits Montag aufgenommen hatte. Und deswegen kamen dann die ganzen Mitleidsbekundungen und Hilfsangebote von deutschlandweiten Ärzten, die ja den Nummer 1 medizinische Notfallfälle-Podcast Deutschlands inzwischen hören. Und meine Mutter hat den tatsächlich erst jetzt heute gehört, glaube ich, oder ja, doch heute. Und hat mir heute erst geschrieben, dass sie mir noch Augensalbe schicken will. Manchmal sind diese zeitlichen Verschiebungen beim Podcast, da entstehen völlig andere Realitäten und Zeit, das ist wie so Zeitreisen ein bisschen.
Schon.
So Tenet oder sowas.
Zum Glück hat sie nicht in einem Jahr erst gehört.
Ja, das wird es auch einige Zuhörer geben. Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber dieses Jahr seit dem Start des letzten Podcasts noch nie so viele neue Zuhörer gehabt. Das ist natürlich durch Corona garantiert, auch weil viele Leute mehr zum Podcast hören gekommen sind, das für sich entdeckt haben und dann gefragt und gehört haben, was gibt's da so da draußen?
Und viele Leute sagen, hör bloß nicht den letzten Podcast.
Genau, und dann ist die Neugier noch umso größer gewesen. Der Thomas, eigentlich schon sehr langer Zuhörer, den habe ich auch mal quasi in einem anderen Podcast kennengelernt. Der hat seinen Pledge jetzt erhöht bei Patreon, ich glaube so von 5 auf 15 Euro. Also auch einer der Top-Spender jetzt und hat halt gesagt...
Ich meine, er könnte 1 Euro drauflegen und hätte Netflix im Premium-UHD-Abo.
Ich glaube, er hat kein Premium-UHD-Abo, weil er hat tatsächlich geschrieben, ihr seid mir inzwischen wertvoller als Netflix.
Yes.
Und das wollte er zu schätzen ausdrücken. Und ja, ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben und er hat da wirklich sehr, sehr mein Herz berührt mit vielem, was er gesagt hat, vor allem... wie viel die Podcasts ihm gerade auch in seinem Job geben, weil er ist Teil einer sehr wichtigen Zunft, Helden des Alltags. Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, werde ich aber noch in Erfahrung bringen, ob er auch Paketbote ist, aber er ist auf jeden Fall Briefträger und aber auf jeden Fall in dieser Brief- und Paketbranche.
Ah, habe ich gestern auch jemanden kennengelernt, PIN-AG-Fahrer.
Okay, finde ich mega interessant und bei Thomas vor allem das Angebot und das werden wir auch auf jeden Fall sehr bald schon machen in der Bonusfolge, weil ich ja gerade in der Weihnachtszeit, anstatt Weihnachtspause zu machen, eher vielleicht den einen oder anderen Gastpodcast auch mit meinem Bruder, wenn ich vielleicht doch in Hürth an Weihnachten bin, aufnehme und dann halt so ein paar Gastfolgen über Weihnachten reinzubringen, anstatt den Podcast ausfallen zu lassen, weil es nicht ergibt. Ja, mit dem Thomas wollte ich das machen, weil er gesagt hat, ihr habt ja letztens mal gerantet über Paketzusteller und die ganzen negativen Erlebnisse, aber er will auch mal die Sicht des Paketzustellers quasi schildern und ein bisschen was aus seinem Beruf erzählen. Und das finde ich halt super spannend.
Okay, ja.
Gerade von der Perspektive, dass man tatsächlich dann aus dem anderen Ende heraus oft ja auch sich ärgernd im Podcast äußert. Und da kann man vielleicht nochmal
was dazu
lernen. Auch wenn Microsoft schuld war, bei der Xbox zumindest.
Ja.
Und ich muss auch sagen, mein letzter Zulieferer von Amazon hatte eine Maske an. Fast schon Novum bei meinen Zulieferern, muss ich sagen.
Oh ja.
Hatte eine Maske an und war super freundlich, pünktlich, hat alles hochgetragen und hat auch sein Trinkgeld bekommen, was ich immer gerne dann gebe. Und was ich sehr gut finde, wo ich aber auch mit dem Thomas gerne drüber reden will, weil ich mir nicht sicher bin, ob das nicht auch Schattenseiten hat, die, oder ich kann sie mir schon vorstellen, aber die das, was jetzt mehr wiegt. Bei Amazon kann ich nach jeder Bestellung eine Bewertung für die Zulieferung abgeben und sagen, ob der mir das Paket übergeben hat. Ich kann auch wie bei Uber so Awards verteilen. Da gibt es auch eins, dass er eine Maske anhatte. Also das heißt zwar, kümmert sich gut um andere oder sowas, aber es ist ein Bild von jemandem, der eine Gesichtsmaske trägt. Dann gibt es halt andere Sachen wie besonders sorgfältig mit dem Paket umgegangen oder so Geschichten. Und das fand ich halt super, weil ich halt konsequent jetzt jedem Amazon-Lieferanten, der nicht bei mir geklingelt hat, obwohl ich zu Hause war und einfach bei der Nachbarin ganz unten so 10 Pakete für den ganzen Wohnblock reingeschmissen hat, da habe ich das halt immer als Feedback gegeben. Und erstens, seit ich das Anfang des Monats angefangen habe zu machen, sind nach ein paar Wochen alle Amazon-Pakete komischerweise immer an meine Tür geliefert worden. Also, und wo, es wurde geklingelt. Da hatte ich schon zumindest subjektiv das Gefühl, es könnte sogar schon was gebracht haben. Und das Zweite ist, ich mache das natürlich jetzt weiter, um die Lieferanten, die ihren Job super machen und freundlich sind, zu belohnen und denen halt ein gutes Feedback zu geben. Jetzt kann man aber auch, und das wird ja das Interessante, wie Thomas darüber denkt, sagen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, von Arbeitgeberseite zusätzlichen Druck aufzubauen auf die seine Arbeitnehmer. Mhm. Du weißt halt nicht, unter welchen Bedingungen die, unter welchen Voraussetzungen, mit welchen viel zu engen Zeitlimits oder sonstigen Schikanen die arbeiten müssen, was dann vielleicht dazu führt, dass sie nicht so gut die Lieferungen durchführen oder nicht so gut drauf sind oder so, ja. Wo sie dann aber von einem dann durch das Feedback abgestraft werden, obwohl eigentlich der Arbeitgeber schuld daran ist oder die schlechten Arbeitsbedingungen schuld daran sind, sie dann der Arbeitgeber damit aber drangsalieren kann oder irgendwelche Abmahnungen verteilen kann und das dann so einen Teufelskreis ergibt.
Voll. Und also, man wird quasi so ein bisschen zum Handlanger für Amazon.
Das ist nämlich die Gefahr und das sehe ich da auch eher so ein bisschen.
Vielleicht gibst du nur das positive Feedback an die Guten und lässt bei den anderen das Feedback weg. Ich weiß es nicht.
Das ist halt die Sache, aber ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich weiß, da wurde das nicht vernünftig zugestellt, obwohl es möglich gewesen wäre, ärgere ich mich so sehr, weil das mir in dem Moment oft Umstände macht, dass ich das dann auch irgendwie geltend machen möchte, darauf hinweisen möchte, ey, der hat mir das nicht geliefert. Also das will ich ja irgendwie schon. Mhm. Ich will ja jetzt auch nicht nur, weil die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht nicht die Schuld des Lieferanten ist, trotzdem zum Ausdruck bringen, dass ich grundsätzlich mit dem Service, für den ja auch Geld bezahlt wird, ich nicht zufrieden war. Mhm. Oder er nicht geleistet wurde. Wie gesagt, muss man mal gucken.
Ja.
Mal gucken.
Ja.
Aber du warst bei keinen anderen Ärzten. Du hast deinen nächsten Arzttermin gerade noch vor dir.
Morgen früh geht's zum Zahnarzt, um mal wieder die Zahnkrone in Angriff zu nehmen, schon seit Wochen.
Ja.
Müssen wohl nochmal neue Abdrücke genommen werden. Falls das Zahnfleisch nicht gut genug um die Krone drumherum gewachsen ist, die gerade nur provisorisch darum klebt, denn sie war ein bisschen tiefer angesetzt als die alte Krone und deswegen muss wahrscheinlich neue Abdrücke, damit die nochmal neu gemacht wird. Und es nimmt kein Ende. Und ich denke mir gerade auch, dass ja auch die Zahnkrone vielleicht, denn so dieser ganze Kiefertrakt hängt ja auch mit den Ohren zusammen.
Okay, okay.
Und es könnte natürlich auch sein, dass durch dieses Provisorium, was noch nicht so, ich kann meinen Kiefer nicht so ganz sauber schließen. Mhm. Da ist immer so eine kleine Erhöhung noch bei der provisorischen Krone, dass vielleicht das zu so einer Art Kieferverrenkung führt, die wiederum dazu führt, dass mein Ohr irgendwie kaputt ist. Ich bin gut in Selbstdiagnostik.
Okay, okay.
Naja, schauen wir mal, schauen wir mal.
Also, ich bin nur komplett gerade abgelenkt gewesen, weil ich sehe nur auf dem Smartphone so eine Notification. Was ich aber inzwischen oft sehr gut fand in der Vergangenheit, Oliver blablabla hat angegeben bei Facebook, dass er in Sicherheit ist. Und dann wieder sofort, oh nein, nicht wieder ein Terroranschlag.
Ja.
Naja, hab mich gerade etwas kurz rausgerissen, weil ich dachte, weil es ist ja oft so, wenn wir den Podcast aufnehmen, sind wir so für 1 bis 3 Stunden in so einer Art Zeitkapsel gefangen. Das heißt, wenn wir wieder dann in die Welt gehen, stellen wir meistens so fest, oh, es ist ein neues Jahrtausend, draußen fliegen Autos rum und es gab 100 Terroranschläge in der Zeit, die wir alle verpasst haben. Für andere Leute ist es aber auch so, wenn sie uns dann sehen, was haben die für Klamotten an? Wie sehen die denn aus? Was ist denn das für eine veraltete Zahnkrone, die der Mann da im Mund hat?
Es sei denn, du wartest lange genug, dann ist es Vintage.
Dann ist es Vintage, genau. Ja.
Immer eine Epochenfrage.
Ja.
Genau, ich hoffe jetzt einfach, dass die Epochen nicht zurückkommt. Dabei bleibe ich und hoffe, dass ich nächste Woche wieder hierher kommen kann. Fröhlich ohne Ohrenpochen.
Okay, okay.
Ja, ansonsten, ich habe ja erzählt, ich habe mir den HomePod Mini geholt.
Mhm.
Und ich habe mich jetzt, weil ich hatte glaube ich, schon erzählt in einem der letzten Podcasts, dass ich meinen Facebook-Account gelöscht habe.
Sehr löblich.
Ja. Und damit zusammenhängt, habe ich dann irgendwann gemerkt, also wenn du den löscht bei Facebook, dann ist das natürlich so, dass Facebook dir eine Mail schickt und so sagt, hey, in 30 Tagen wird dein Account gelöscht. Wenn du dich einfach nur nochmal aus Versehen einloggst, dann ist er wieder aktiviert.
Hm?
Ja. Also in der Zeit, in diesen 30 Tagen.
Also.
Und wenn du dich 30 Tage nicht mehr einloggst, ist er weg. Aber mein Spotify-Account baut sich auf meinem Facebook-Account auf. Also ich habe damals Login mit Facebook bei Spotify gemacht, als ich mich vor ein paar Jahren da angemeldet habe.
Und halt, warte, ist WhatsApp nicht auch Facebook?
Ja. Das nutze ich noch.
Instagram?
Ja.
Aktivieren die auch deinen Facebook-Account weiter?
Nee, das ist unabhängig voneinander.
Okay.
Glaube, ja, doch. Weil ich glaube, du kannst dich bei Instagram auch mit deinem Facebook loggen, aber du kannst dich auch einfach mit E-Mail und Passwort anmelden,
okay, okay.
Was ich damals gemacht habe.
Ja,
ich aber auch. Genau, und Spotify auf jeden Fall kannst du im Nachhinein nicht trennen von deinem Facebook. Das heißt, wenn der Facebook-Account weg ist, was er bei mir in 4 Tagen ist, dann ist automatisch auch der Spotify-Account deaktiviert. Also habe ich den brav im Vornherein, weil ich halt nicht wollte, weil der ja trotzdem meine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Und ich dachte, bevor die den einfach nur sperren, weil die irgendwie diesen Facebook-Connection nicht mehr finden, lösche ich einfach den Account. Weil wenn ich dann später wieder einen Spotify-Account haben will, kann ich mich halt mit meiner E-Mail-Adresse wieder anmelden. Naja, gleichzeitig, als ich dies machte, habe ich auf einer Schnäppchenseite gesehen, dass man, wenn man sich am Black Friday mit Shazam da in die Einstellung geht, dass einem da angeboten wurde, hier, wenn du hier draufklickst, kriegst du 2 oder 5 Monate, je nachdem, ob du schon mal einen Probemonat hattest, Apple Music gratis.
Mhm.
Und jetzt bin ich gerade auf 2 Monate Apple Music mal umgesprungen, teste das mal, weil es ist damals, als es gestartet ist, habe ich es mal ausprobiert und ich finde, die App ist, glaube ich, besser geworden und sie gefällt mir auch besser als Spotify. So, weil die so ein bisschen klarer strukturiert ist, nicht so vollgepflastert. Natürlich hat jeder Spotify. Spotify hat diese exklusiven Podcasts mittlerweile. Du kriegst überall Playlists zugeschickt von Leuten. Und es ist halt ein schwedisches Unternehmen, was mir natürlich ganz sympathisch ist. Aber
so wie Nordmende.
Also wie Nordmende zum Beispiel. aber der Vorteil von Apple Music jetzt natürlich in Kombination mit meinem neuen HomePod ist, dass ich Siri jetzt sagen kann, hey, ich will das jetzt nicht aussprechen, spiel doch mal die Beatles. Und dann spielt sie halt Beatles. Das kannst du, bei Spotify ist das höchste aller Gefühle, dass du dein iPhone, während da drauf Musik läuft, an den HomePod dranhältst und durch NFC erkennt er dann, hier, und spielt das dann weiter über den Lautsprecher. Aber du kannst halt keine Sprachbefehle geben. Du kannst dann nur sagen, stopp, spiel wieder, stopp, track vor, sowas. Diese rudimentäre Steuerung, aber du kannst halt keine Künstlerinnen oder Künstler ansagen.
Spotify, und ich nutze selber kein Spotify, hauptsächlich, weil ich, habe ich ja schon öfters mal gesagt, gar nicht so ein krasser Musikhörer bin. Außerhalb meiner privaten Johnny Cash-Sammlung und solchen Sachen. Von dem nur, was ich so am Rande mitbekomme, hat Spotify auf jeden Fall die größere Verbreitung, auf allen möglichen Geräten immer schon so integriert zu sein.
Mhm. Zum Beispiel auf der PlayStation.
Ja, ja. Ja, aber halt auch so ganz viele jetzt so Bluetooth-Speaker, es war ja auch bei den Technisat-Sachen immer so ein Feature, integrierte Spotify-Funktionalität. Selbst bei den Geräten, die kein Bluetooth haben, die sich sonst mit deinem Handy nicht koppeln und nicht irgendwelche Daten vom Handy abrufen können, die haben aber trotzdem Spotify integriert über Internetverbindungen oder so und solche Sachen. Da sind die, glaube ich, sehr stark vertreten.
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch die Musik-App. Aber klar, wenn es wie beim HomeKit, wir leben beide sehr stark in so einem Apple-Ecosystem. Ich habe ja auch Apple TV, ich habe ein iPhone, ich habe ein Mac, ich habe jetzt halt den HomePod. Deswegen ist Apple Music gerade für mich eine ganz gute Option und die haben auch ein Studentenabo für 4,99 €. Gut, ich hoffe jetzt wirklich, meine Masterarbeit bald fertig zu haben, aber hey, vielleicht checken die das mal nicht direkt und ich kann noch ein bisschen für 4,99 € mir weiter dann nach den 2 Monaten so ein Abo holen.
So wie ich auch meinen ohnehin nicht wirklich legitim aussehenden New York Film Academy 2007 Ausweis in Deutschland noch jahrelang benutzt habe für irgendwelche Studenten- und Schülervergünstigungen.
Sehr gut. Ja, Aber genau, ich probiere es jetzt mal aus. Kann aber auch sein, dass ich dann zu Spotify zurückkehre. Weil es liegt auch in Spotifys Händen, das zu updaten für den HomePod. Weil die haben jetzt Zugang zu der API seit einem HomePod-Update. Und Spotify könnte, wenn es wollte, jetzt das integrieren, dass man das auch über Sprachsteuerung. Ich glaube, wenn das soweit ist, dann wechsle ich auch wieder rüber.
Ich dachte eigentlich, du könntest über diese, glaube ich, Shortcuts-App, die Apple mal gekauft hatte und dann auch richtig eingebunden hat, auch, glaube ich, selber Siri-Sprachbefehle für alles, was du willst, programmieren und einstellen.
Das könnte sein, ja.
Also das geht irgendwie.
So als Umweg.
Habe ich mich aber auch nie mit beschäftigt. Mein Hauptnutzungsfaktor von Siri, meistens dann über die Apple Watch, und das funktioniert inzwischen viel besser als auch noch vor ein paar Monaten. Das wird halt immer weiter verbessert, habe ich das Gefühl, meine Beleuchtung zu steuern. Aber auch so richtig präzise, dass ich manchmal eine ganz bestimmte Lampe, ich habe die halt alle benannt, oder ein einzelnes Zimmer oder so, dann sage, welche Szene da starten soll. Und ich sage dann einfach, hey Siri, mach Color Grading an. Ich habe so eine passive Beleuchtung hinter den Computermonitoren. Und dann schaltet er irgendwie so das neutralste Weiß, was er machen kann, auf 10% gedimmt. Dass ich einfach nur, um die Augen ein bisschen zu entlasten, hinterm Bildschirm so ein bisschen neutrales Licht habe.
Das ist schon nett. Früher dachte ich immer, ich brauche diese ganze Smart-Home-Sache nicht. Und natürlich brauche ich es auch nicht. Aber es ist schon cool.
Eine Sache, die ja jetzt wichtiger geworden ist, und deswegen glaube ich auch, dass solche Sachen besonders im öffentlichen Raum, jetzt nicht Sprachsteuerung, aber generell kontaktlose Möglichkeiten zu interagieren, ausgeweitet werden, halt wegen Corona jetzt vor allem, dass man halt sagt, wir müssen jetzt nicht nur für Corona, sondern generell auch für andere mögliche zukünftige Pandemien und um grundsätzlich unser Verhalten ein bisschen zu verändern, um Krankheiten einzudämmen. Also mehr Sachen, die automatisch aufgehen, so Türen, die automatisch aufgehen und so Geschichten, noch mehr als vorher schon. Aber ich glaube, da wird es auch noch mehr modernere Ideen und Technologien geben, die stärker integriert werden im ganz normalen Alltag. So.
Ja, schätze ich auch.
In die Richtung. Genau wie ich muss in meinem Haus im Prinzip, in meiner Wohnung zumindest, keinen Lichtschalter mehr anfassen, weil es halt sprachsteuern kann oder im schlimmsten Fall nur mein Handy berühren muss dafür. Es war jetzt auch wieder Amazon Prime Black Friday Sale und sowas. Da habe ich ja auch wieder ein paar Sachen hier für unser Studio, ein paar Komfortgeschichten geholt. Und dann natürlich auch wieder bei Philips Hue reingeguckt. Und was die jetzt an unterschiedlichsten Varianten von Lichtschaltern haben, so physischen und Knöpfen und so Geschichten, das ist halt also total sinnvoll und manche Sachen davon überlege ich auch immer wieder, ob ich die kaufe, weil ich mir auch vorstellen kann, wo ich die gebrauchen kann. Und ich habe auch ein paar physische Lichtschalter von Philips Hue. Ich finde es dann trotzdem so lustig, wieder diese Entwicklung. Als es neu rauskam, war eines der Totschlagargumente, du kannst es komplett nur von deinem Smartphone steuern. Du bist ja eh immer an deinem Smartphone. Du hast dann diese App. Aber heutzutage scheint es mehr so zu sein, dass die Leute sagen, boah, wäre cool, wenn ich 10 Lichtschalter hätte, um es auch über einen normalen Lichtschalter einfach anmachen zu können, anstatt immer in diese App zu müssen.
Was ich verstehe.
Also hast du dann wieder fast die Situation wie vorher. Und viele Leute, glaube ich, benutzen auch ihre Hue-Lampen. So normale Leute, die einfach auch nur im Alltag einfach eine Standard-Glühbirne eigentlich brauchen, sich aber Hue gekauft haben, indem sie ihren normalen Lichtschalter drücken und der Strom dann an- und ausgemacht wird und deswegen das Licht an- und ausgeht. Immer auf derselben Einstellung, mit einer weißen, neutralen, warmweißen Farbe.
Also es kommen mal die Freunde zum Dinner vorbei, dann machen wir mal den coolen Dimm-Modus an.
Ja, also. genau. Und genau. Aber wo wir ja gerade bei Apple waren, das Betriebssystem wurde jetzt auf Big Sur, geupgradet. Und diese neue Version, benutzt du gerade den aktuellen oder hast du das installiert irgendwo?
Ich habe es auf meinem MacBook installiert, auf meinem privaten, nicht auf meinem Arbeits, da darf ich nicht. Aber genau, ich war völlig wahnsinnig, ich habe das so gemacht und während es sich update, dachte ich so, fuck, ich schreibe doch gerade diese Masterarbeit, sind überhaupt alle Programme, die damit zusammenhängen, funktionieren die dann überhaupt noch gleich, vor allem das Zitationsprogramm.
Und ich schätze dich mal nicht so ein, dass du ein Time Machine Backup aktualisiert führst.
Okay. Nee, ich habe halt nur iCloud, wo meine Dateien sicher sind, aber der Rest halt nicht. Und weiß auch, dass es total pain in the ass ist, ein altes Mac-Betriebssystem wieder down zu graden quasi. Habe ich schon mal gelesen, dass das ziemlicher Hassle sein soll.
Ich weiß noch, dass ich eine Woche gebraucht habe und es war auch nur möglich auf halblegalen Wegen, weil es die Installationsdatei bei Apple gar nicht mehr richtig, also es gab sie zwar noch auf einem Server, aber um an den ranzukommen, musste man über so komische Hackerwege gehen, um den alten iMac, den ersten 27 Zoll dicken noch iMac, der hier im Filmraum steht, als ich den wieder fit machen wollte nach jahrelanger Nichtbenutzung, der ja auch keine aktuellen Betriebssystem-Updates mehr hatte, da war einfach das OS aus irgendeinem Grund kaputt, also startete gar nicht mehr. Und dann musste ich das von einem USB-Stick aus irgendwie aus dem Internet, das OS, was das letzte war, was auf dem noch erschienen ist, an diese spezielle Version musste ich irgendwie rankommen, um das von einem USB-Stick aus dann irgendwie zu installieren. Wie du gerade gesagt hast, wäre halt schön, wenn das irgendwie so heißt, hier, Legacy-Version XY, lade dir das hier aus unserem Archiv runter als Apple-Kunde.
Voll.
Ha, nein, denkste.
Genauso ist es ja bei den Handys und so auch. Das ist ja völlig unmöglich. Was ich aber ganz gut finde mittlerweile bei Apple, ist, dass gefühlt die Geräte, die neuere Betriebssysteme noch unterstützen, nach hinten weg mehr geworden sind. Mhm. Also iOS 14 funktioniert ja sogar, glaube ich, auch noch auf einem 6S zuletzt. Und ich habe halt ein 2013er MacBook Air, was jetzt auch schon relativ betagt ist. Und darauf, ich glaube, das ist zwar das Letztmögliche, auf dem es jetzt noch geht, aber es geht halt und es läuft gut.
Ja, ich bin auch überrascht, dass mein Original iPhone SE, was ich ja jetzt immer noch habe, nach wie vor die Betriebssystem-Updates problemlos bekommt. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist aber auch gerade bei den Smartphones die Hardware so gut gewesen, dass es da halt hardwareseitig nie einen Grund gab, warum es nicht das neue Betriebssystem wieder unterstützen sollte. Und ich glaube, das ist ja, ich glaube, bei Android ist es krasser, weil es da auch mehr verschiedene Entwickler und Versionen gibt, die nicht für alle Geräte dann sind. Aber dass da auch bewusst Geräte stärker ausgeschlossen werden von bestimmten Betriebssystemen von Android. Aber bei Apple habe ich zumindest das Gefühl, wenn es technisch problemlos machbar ist, dass sie es noch machen. Aber früher war es öfter, dass die Hardware im Wege stand, das zu tun.
Wobei früher war, finde ich, auch mehr bei mir zumindest gefühlt, dass ich zwar immer noch so ein letztes Betriebssystem-Update bekommen habe beim iPhone, aber damit wurde das iPhone dann so langsam, dass man quasi unbewusst gedacht hat, ich brauche Neues.
Genau.
Dann hat man sich ein Neues geholt.
Ja.
Und irgendwann hab ich das so erkannt und schon auch Absicht unterstellt, muss ich sagen.
Was ich schon immer mehr merke, obwohl ich auch damit noch klarkomme, dass die seit bestimmt zwei Versionen es nicht mehr wirklich so perfekt optimieren für meinen kleinen Bildschirm. Sondern dass die meisten neuen Features, aber auch viele Apps, die sich dann auch anpassen immer mit dem neuen Betriebssystem, dass die ganz klar vom Interface her auf die großen Bildschirme ausgelegt sind. Und da hier und da mal so eine Funktion sich so überlappt mit anderen Sachen und ich dann als irgendwie nicht richtig auswählen kann oder halt einfach das Gefühl habe, boah, das Fenster hier ist für mich komplett sinnlos von der Größe her und so Geschichten. Aber warum ich es jetzt anspreche, ist also grundsätzlich, mein Late 2013 Mac Pro, der ja immer noch für mich im Alltag läuft wie Butter und gerade so im Videoschnittbereich auch bei renderlastigeren Sachen immer noch mega geil performt. Da habe ich sogar das Gefühl, dass der durch die letzten Betriebssystem-Updates, aber auch diese Metal Engine, die Apple ja eingeführt hat, schneller wurde, als er jemals war, als er neu war. Und halt wirklich auch performancemäßig weiter, also nicht nur profitiert, sondern besser läuft, weil es noch optimierter alles zu sein scheint. Was aus Apples Sicht natürlich blöd ist, weil die Wahrscheinlichkeit, egal wie geil ich jetzt auch diese M1-Chips finde und die neuen Geräte, finde ich auch grandios. Aber ich habe dadurch plötzlich, also es rückt noch weitere Ferne, dass ich mir einen neuen Computer kaufen werde. Aufgrund meiner momentan immer noch so hohen Zufriedenheit mit meinen auch immer älter werdenden jetzt Geräten.
Ja, aber die Umwelt freut sich.
Die Umwelt freut sich, genau. Und ich freue mich, weil ich mag das auch lange, ein Gerät zu benutzen. Ich gewinne so Geräte dann in dem Sinne auch lieb, dass ich das zu schätzen weiß, sie lange zu besitzen und viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber was jetzt passiert ist bei dem neuen Betriebssystem-Update, ist eine andere Sache, die, glaube ich, nicht Apples Schuld ist. Und zwar hat plötzlich mein Google Chrome, ich benutze ziemlich viele Browser mal parallel, je nachdem, für was ich sie benutze.
Chrome ist für Pornhub?
Eher Firefox, den halte ich nämlich für sicherer.
Okay, ja.
Aber Chrome bei bestimmten Sachen, wo man weiß, dass er da schneller performt oder so. Meistens auch bei YouTube ist Chrome am besten optimiert, weil das ja alles Google ist. Und so Geschichten. Aber ich habe auch ein paar Extensions bei Chrome, die ich bei den anderen Browsern nicht in einer gleichwertigen Form habe. Aber was da jetzt passiert ist, ist, der hat plötzlich angefangen, alle möglichen Websites und vor allem Google-eigene Websites, wie zum Beispiel YouTube, nicht mehr richtig darzustellen, dass alle Texte so aussahen, als wenn die irgendwie in hebräischen Schriftzeichen wären. Mhm. Und das Schlimme ist aber, selbst die Settings von Chrome, das ganze Menü, wo man die Einstellungen vornehmen kann, um halt auch Fehlerfindungen zu betreiben, waren auch alle in diesen Schriftzeichen. Und ich konnte nichts mehr erkennen. Aber auch so, genau, express.de auch. Irgendwas im Body, wo die Texte sind, irgendeine Funktion war defekt oder so, habe ich gedacht. Dann habe ich eine Lösung gefunden, also so ein Workaround, dass ich eine Extension von Chrome benutze, die Schriftarten ersetzen kann. Da gibt es halt so eine Extension, die einfach die kompletten Schriften auf jeder Website in eine deiner Wahl ändert. Und das hat tatsächlich funktioniert. Dann habe ich aber zwar immer so ein bisschen, ein paar Sekunden mehr Ladezeit gehabt, weil ich lade eine Website und dann steht da erstmal dieser Quatschtext und dann wird er umgesetzt in die anderen Buchstaben. Das braucht dann ein paar Sekunden und ich sehe dann, wie sich das so aufbaut, aber dann kann ich sie wenigstens lesen und benutzen. Und jetzt habe ich aber tatsächlich die Lösung gefunden, falls jemand da draußen auch das Problem hat. Und es gibt im Web einige, wie ich gegoogelt habe. Wobei, das ist jetzt durch das neue Betriebssystem entstanden, aber das gab es auch schon vor Jahren ganz oft. Das finde ich ja immer so demotivierend, wenn man irgendein Problem am Computer hat, dann googelt man und findet dann so andere Leute, die das Problem auch haben, von 1999, die eben immer noch keine Lösung erhalten haben in diesem Forum, ja, wo sie das geschrieben haben.
Am besten so im Supportforum des Herstellers, wo einfach auch genau, niemand geantwortet hat.
Ja. Boah. Und aber jetzt war es halt einfach so, dass irgendwelche Schriften tatsächlich im Schriftenverzeichnis von macOS entweder plötzlich mehrmals vorhanden waren oder so halb gelöscht wurden und noch halb drin waren. Auf jeden Fall da irgendwelche Fehler entstanden sind. Und es da aber so eine Funktion gibt, dass das solche Fehler erkannt und behoben werden automatisch. Und das war dann tatsächlich die Lösung. Okay. Also es war einfach nur ein Fehler von bestimmten Fonts, die scheinbar Google benutzt. Und so konnte ich das dann lösen. Aber es war super kurios.
Klingt so.
Aber sonst finde ich es... ich muss mich ein bisschen an teilweise den Look, der sich hier und da geändert hat, alles ein bisschen flacher wieder geworden und diese Wall haben sich verändert, muss ich mich gewöhnen.
Ja, Safari ist ein bisschen, wo man neue Tabs öffnet und so. Mhm. Das ist, ja. Aber genau.
Aber subjektiv in der Handhabung habe ich festgestellt, dass ich das Gefühl habe, alles geht einen Tick schneller, was auch am Design und Aussehen liegt. Also ich habe das Gefühl, ich klicke tendenziell viel seltener leicht daneben oder ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie auf was draufgeklickt und das wurde nicht richtig aktiviert, was früher häufiger vorkam, habe ich jetzt sofort nach ein paar Tagen so festgestellt, ich musste erstmal drauf kommen, hey, irgendwie fühlt sich alles besser und schneller an, aber ich weiß nicht warum. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist, glaube ich, wirklich, dass die Präzision um 0,02 Punkte von allem, was ich mit der Maus vor allem mache, gestiegen ist. Und weiß ich nicht, ob das wieder so ein Design-Genie ist, der von selbst drauf gekommen ist, das mathematisch berechnet hat und meinte, hey, wenn ich hier ein paar Pixel verschiebe und ein paar Ränder wegmache, klicken die Leute zu 0,02% nicht mehr daneben.
Das könnte sein. Aber ich finde, man sieht auch schon diese, also ist ja auch jetzt offen kommuniziert von Apple, glaube ich, diese Annäherung an iPadOS. Also auch, dass viele Dialogfenster selbst ja nur so Papierkorb leeren oder möchten sie den Papierkorb wirklich leeren. Dann sind diese Menüs auf einmal mit so richtig fetten Buttons, dass du schon das Gefühl hast, eigentlich will Apple, dass dieses MacBook jetzt auch ein Touchscreen hätte, womit ich jetzt auch einfach mit meinem Finger auf dieses OK drücken könnte, weil es ist schon relativ fett in seiner Optik. Was ich manchmal ein bisschen befremdlich finde, weil es ist halt ein reines Maus-Tastatur-Betriebssystem. Noch zumindest. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple Touchscreens jetzt auch noch auf die Macs bringt, weil es wäre irgendwie so 10 Jahre zu spät gefühlt.
Ich rechne eher damit, es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, auch durch die Anpassung dieser der Chips aneinander, dass Apple irgendwann das alles entweder so stark interagieren lässt, dass es, was schon ein paar Hersteller auch versucht haben und halbwegs auch hinbekommen haben, du kommst nach Hause, stellst dein iPhone in die Dockingstation deines Macs und die Sachen sind dann ein Gerät.
Mhm.
In dem Sinne.
Könnte sein, ja.
Ne? Also es sind zwar schon noch getrennt gekaufte Geräte und du benutzt unterwegs dein iPhone auch ohne den Computer. Du kannst den Computer auch ohne das iPhone benutzen. Aber die beste Experience hast du, weil das auch alles dann doch ein Betriebssystem ist, wenn du die halt immer miteinander koppelst und dann gemeinsam benutzt.
Mhm.
Und mit dem iPad genauso und diesen ganzen anderen Sachen. Du kannst ja auch schon, wenn du dieses Sidecar-Feature benutzt mit dem iPad Pro, dein iPad Pro wie ein Touchscreen an deinem Mac benutzen. Also das geht ja bereits.
Ach so, stimmt. Da ist es natürlich sinnvoll, ja.
Und ich glaube, in so eine Richtung werden die eher gehen, als halt, wie gesagt, so ein Touchscreen-iMac zu machen. Ja. Was auch möglich ist natürlich, aber ja. Ja, mal gucken, mal gucken.
Es wäre eigentlich geil, wenn sie sowas wie dieses fette Surface-Teil von Microsoft machen. So ein riesiger Bildschirm, den du aber auch so nach vorne schieben kannst und dann quasi so ein riesiges Tablet hast.
Wobei ich glaube, gerade dass es das bei Microsoft schon gibt, spricht für Apple voll dagegen, weil sie hat gesagt, hat ja keiner gekauft.
Ja, wahrscheinlich.
Habe ich noch nie im echten Leben irgendwo gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Obwohl alle gesagt haben, als es angekündigt wurde, das ist der iMac-Killer.
Mhm.
Wie geil ist das denn? Gekauft hat es aber niemand.
Nee, real habe ich den auch noch nirgendwo gesehen, muss ich sagen.
Das erinnert mich so ein bisschen, weißt du, noch damals bei Area Games, da gab es auch dieses Ruse von Ubisoft, so ein Strategiespiel, was, glaube ich, auch komplett auf so einen bizarren Touchscreen-Tisch spielbar war.
Stimmt. Ja,
das war auch von Microsoft, so ein großer Tisch, wie so ein großer Esstisch oder so ein Brottisch,
ja,
der ein komplettes Touchscreen-Design hatte für ganz spezielle Arbeitsplätze, die das brauchen. Und da konntest du dieses Spiel drauf spielen, weil das auch so ausgelegt war, dass es an so einer 3D-Taktikkarte alles spielt, in so einer virtuellen.
Stimmt.
Ja.
Ja, das hat, die eine Person hat bestimmt viel Spaß damit gehabt, die genau dieses Setup zu Hause hatte.
Ja, oder halt diese paar Spielejournalisten, die das dann auf jedem Event mal ausprobieren konnten.
Genau. Aber hey, wenigstens ein Ubisoft-Spiel, wo du auf keinen Turm klettern musst und irgendwas synchronisierst.
Ich will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen.
Ja, stimmt.
Dass es nicht zumindest da irgendwelche Wachtürme gab, wo du deine Einheiten hochschicken konntest und dann konntest du weiter gucken und wusstest, wo die Gegner sind.
Könnte schon gut sein, ja.
Du hast was ganz Verrücktes aufgeschrieben in unseren gemeinsamen Notizen für den Podcast.
Habe ich das?
Ja, und zwar erster Advent und Adventskekse.
Ja, also total verrückt, ne? Weil wir haben den ersten Advent.
Hatten.
Am Wochenende und ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Berliner Leben in Berlin einen Adventskranz. Er hat zwar nur eine Kerze, also er ist ein bisschen improvisiert. Die gleiche Kerze wird einfach an allen Adventen angezündet, aber hey, ich habe so richtig mit so Tannensträuchern und Deko, ja, weihnachtlicher Deko, so ein kleines Tellerchen auf meinem Küchentisch mit einer Kerze.
Dann bist du jetzt im biederen Spießbürgertum angekommen.
Ja, wirklich. Es ist soweit.
Ja.
Ja.
Hast du dir doch noch einen Baumkuchen daneben gestellt?
Nee. Aber wahrscheinlich werde ich mir bald meinen ersten Tannenbaum holen, weil ich ja Weihnachten in Berlin bleibe und dann so ein kleines Tannenbäumchen.
Aber geht der Trend nicht weg oder holst du dir so eine Plastiktanne? Weg vom echten Baum?
Mensch. Ja, wahrscheinlich keinen echten.
Hm.
Aber mal gucken, was mir so bei dem Weg
läuft. Warte, Moment, als Veganer könntest du doch auch den Baum essen hinterher, dann hast du
Stimmt.
nicht wirklich so verkehrt gehandelt, glaube ich.
Aus dem Holz schnitzt sich was und dann ist eigentlich alles gut verwertet worden.
Ja, eine Säge für den nächsten Baum, für nächstes Jahr. Eine Holzsäge. So Animal Crossing-Logik wieder.
Genau.
Ich habe diese zwei Stücke Holz und Stein und daraus mache ich jetzt eine Säge.
Auch so in 10 Sekunden.
Ja, das klingt gut. Wir haben ja kürzlich auch aufgenommen, unsere lange versprochene Inselbegehung meiner Animal Crossing Insel.
Nicht nur lange versprochen, sondern sie ist auch lang geworden.
Sie ist auch lang geworden. Die wird im letzten Video-Channel von uns bei YouTube in nächsten Woche oder so erscheinen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Kann man auch schon mal sagen. Und was den Advent angeht, ja, ich hatte meinen Berlin ein Adventskranz unter anderem. Ich glaube, ich hatte schon mehrere. Ich glaube, meine Mutter hatte auch mal mir einen geschickt oder mitgebracht, aber ich hatte auch einen. Das war eine Charity-Aktion auf dem Hürther Weihnachtsmarkt in Efferen von der Mutter von einem ehemaligen Fußballmitspieler von mir, vom BC Efferen. Die hat erste FC Köln Adventskränze selbst gemacht mit Fanartikeln, die sie im Fanshop gekauft hat, so kleinen Geistbock und so. Habe ich mir dann gekauft aus der Ferne und zuschicken lassen.
Mhm.
Und nur die Sache ist halt, so ein Adventskranz, ich weiß nicht, kaufst du dir dann billig und schmeißt den dann weg, oder? Ich habe nämlich, glaube ich, im Keller noch 4 stehen. Also.
Nee, ich habe gar keinen vorher gehabt.
Also.
Von daher, aber das werde ich natürlich, ich weiß gar nicht, ob das Kunst oder ob das echtes Tannengrün ist, weil ich habe es nicht gekauft.
Ist aber garantiert, Adventskränze in Deutschland auch so eine Sache, die irgendwie mehr Todesopfer gefordert hat als, weiß nicht, was gibt's denn, was so in Verruf geraten ist? Mehr Todesopfer gefahren hat als
Rauchen.
Rauchen oder Elektroroller oder so, keine Ahnung. Aber da steht kein Verbot im Raum, oder?
Nee, ich glaube nicht. Aber andererseits muss ich mich natürlich fragen, will ich lange und qualvoll an meinem rechten Ohr sterben oder mache ich es jetzt einfach schnell durch den Adventskranz?
Oh ja, es ist zumindest mit einer christlichen Verbundenheit, da kann man noch nicht mal dann sagen, oh, der hat Selbstmord begangen, der kommt nicht in den Himmel oder so.
Nee, stimmt. Ja. Er kommt in den Geschenkehimmel.
Er ist beim christlichen Brauchtum verstorben. Er hat versucht, seinem Herrgott zu würdigen und ist dabei verbrannt.
Aus dessen Kirche er zwar ausgetreten ist, um 30 Euro im Monat mehr zu haben.
Ist deswegen bist du in Flammen aufgegangen. Das ist
späte Rache. Das Bürgeramt Wedding hat das ein bisschen langsam hochgefaxt in den Himmel. Aber
ja, jetzt, kann man
jetzt
machen.
Jetzt kommt Jesus, um mich zu holen.
Ja, aber ich muss sagen, ich weiß, das ist ein Klischee, das sagen Leute jedes Jahr. Also viele Leute sagen das jedes Jahr immer wieder.
Aber du hast gar kein Gefühl für Weihnachten.
Ja, nee, ich hab's nicht mitbekommen, ich hab's verschwitzt. Aber es liegt doch daran, dass ich auch wegen Corona noch weniger als sonst draußen war. Und dass, man so viele, also auch, ich gucke kaum noch Fernsehen, also all diese Orte, wo einem das dann so präsent gemacht wird, die sind bei mir inzwischen so rausradiert und in Assassin's Creed Valhalla habe ich halt keine Weihnachtsstimmung oder keine Indikation dafür, dass gerade Weihnachten ist.
Naja, es liegt Schnee.
Ja gut, aber das ist ja inzwischen auch nicht mehr mit Weihnachten bei uns in Verbindung zu bringen.
Ja, stimmt.
So rein klimatisch gesehen, wie da die Entwicklung ist. Ich würde jetzt noch nicht mal das so definieren. Ich weiß, es ist Weihnachtszeit oder sie bricht gerade an, aber ich habe diese Weihnachtsstimmung nicht, sondern es ist einfach so, oh, ich habe vergessen, dass es schon Weihnachten ist.
Ja, ja.
Und das ist mir gerade gar nicht bewusst überhaupt.
Ich habe zumindest von einer ehemaligen Arbeitskollegin habe ich an meinem letzten Arbeitstag einen Lind Adventskalender geschenkt bekommen, weil nämlich die DHL, wir haben ja viel bei dem alten Verlag mit Postversand zu tun gehabt, hat die DHL uns immer als Großkunden so Lind DHL Weihnachtskalender, Adventskalender zukommen lassen. Und den haben wir uns dann immer geteilt und das war so nett, weil da ich ja jetzt weg bin aus der Firma und deswegen nicht mehr teilhaben kann an diesem Adventskalender, hat sie mir einfach einen eigenen Lind-Adventskalender gekauft. Ja, sehr, sehr nett.
Ist vielleicht nochmal so eine Botschaft zum Abschied war?
Von einer 52-Jährigen?
Hey, Moment, keine Altersshaming hier.
Ja, okay, hast ja recht.
Auch ältere Frauen dürfen junge, attraktive Männer wie dich erobern, Robert.
Bis sie merken, was mit meinem rechten Ohr los ist und dann werde ich so biologisch, als biologischer Abfall aussortiert.
Bis sie merken, dass du eine schwedische Freundin hast, was ja gemeinhin als Speerspitze der weiblichen Errungenschaften gilt.
Stimmt, dank Nordmende.
Genau. Oh, sie feiern dieses Jahr Nordmende mit ihrer schwedischen Freundin. Da habe ich natürlich keine Chance. Richten Sie meine Glückwünsche aus. Ich ziehe mich zurück.
Übrigens hat sie mir jetzt gesagt, sie hört ja auch unseren Podcast. Ja. Und sie ist ja im Synchron-Business.
Ah.
Hat sie gesagt, dass du eine gute Synchronstimme hättest.
Für so Animationstiere,
für
ne?
Für Animationssachen.
So Mäuse mit hohen Stimmen.
Tatsächlich, für Animationssachen oder so Sachen wie Umbrella Academy. Würde auch gut passen zu manchen Charakteren.
Perfekt.
Da gibt es wohl eine deutsche Sprecherin, die klingt sehr ähnlich.
Okay. Na, jetzt brenne ich wieder darauf zu sagen, was der Kaffeemann gerade macht, aber darf ich nicht, weil ist, glaube ich, noch alles so halb geheim, aber es ist gar nicht so weit. Es ist nicht synchronisieren, aber es hat irgendwie halb was damit zu tun. Und ist schon ziemlich kurios alles. Da darf man gespannt sein. Aber ich hatte doch gerade noch an was anderes gedacht. Ah ja, ich hatte vor ein paar Wochen erzählt, dass ich in dieses K-Pop-Loch gefallen bin.
Twice.
Ich muss ja auch gestehen, dass ich hänge ja noch voll in der Me Likey-Ära gefesselt.
Klar.
Aber
wir alle.
Die ist ja eigentlich schon so lange her. Twice hat ja in dem Sinne jetzt nach längerer Zeit irgendwie so ein krasses Comeback mit I Don't Stop Me gefeiert. Und alle sind jetzt eigentlich in der I Don't Stop Me-Ära.
Klar.
Nur, ich höre zwar auch I Don't Stop Me, aber ja, auch jeden Tag.
Du musst es aber auch noch emotional nachholen, das Alter.
Ich tingle dann auch wieder zu Likey zurück, aber vor allem, weil ich festgestellt habe, ich entdecke das ja gerade erst alles.
Sind das eigentlich Songs oder Alben?
Die machen eigentlich gar nicht so viele Alben. Die haben kaum Alben gemacht und die haben auch voll lange gebraucht. Wie schon mal gesagt, ich glaube, Likey war auf dem ersten echten, kompletten Studioalbum und vorher waren die schon jahrelang bekannt, aber hatten nie ein richtiges Studioalbum gemacht. Und aber ich habe noch andere Sachen entdeckt. Ich wusste da gar nichts drüber, ja. Und dann sehe ich plötzlich, Leiki japanische Version. Und dann haben die tatsächlich für den japanischen Markt Japanisch gelernt oder teilweise konnten Einzelne schon Japanisch und haben Leiki nochmal Jahre später als japanische Version rausgebracht. Und das ist so, das Musikvideo ist so schon so verrückt, ja, und kurios. Aber sie haben tatsächlich das alte Musikvideo leicht anders geschnitten und versucht so zu manipulieren, dass es so aussieht, als wenn es zu den japanischen Gesungenen passt, was aber teilweise ganz andere Wörter sind.
Oh no.
Und gerade wenn man das Originalvideo kennt, das ist so offensichtlich. Das wirkt halt so, als wenn irgendein verrückter Fan da was gebastelt hätte. Gut, dann habe ich gesehen, die haben auch für den chinesischen Markt, glaube ich, chinesische Songs gemacht auf Chinesisch. Und dann denkt man sich halt schon so, boah, das ist immer, also es ist so eine Mischung aus irgendwie alles so bewundernswert und alles auch so gigantisch von den Ausmaßen her und doch so fern. so kaum greifbar, was sich da alles abspielt. Weil es geht ja noch weiter. Dann sehe ich plötzlich irgend so ein Live-Auftritt, Leiki, alter...
Kölsch,
ja? ich mag it, dugga-dung-dung-dung.
Das hat Ted der Film auch gemacht.
Ja, okay.
So verschiedene.
Aber die haben dann plötzlich so einen Auftritt gehabt und aufgrund dieses Videos habe ich das erst verstanden. In dieser 10-12-köpfigen Gruppe, keine Ahnung, es sind viele junge oder weiß nicht, wie lange es die jetzt schon gibt, ob die inzwischen alt sind. Viele Frauen, ich glaube, die sind schon alle koreanisch. Frauen, die da zusammen ja in diese Gruppe sind. Und ein bisschen merkt man es schon in den Videos an, da gibt es irgendeine Art von Hierarchie. Also bestimmte singen immer den Refrain und bestimmte singen immer die starken Vocals und bestimmte machen immer die kleinen Rap-Parts. Aber es ist nicht so dieses, jeder hat seine eigene Richtung oder sowas, sondern es ist mehr so, nee, die kann am besten singen, die kann gar nicht singen, die darf ein bisschen tanzen. Die ist die Cheftänzerin, die macht immer so einen eigenen Dance-Act, aber die anderen, die wagen sich ja nicht, so einen krassen Tanz zu machen, weil die sind nicht die Cheftänzer. Das ist so mein Eindruck, den ich gewonnen hatte. Mhm. Und dann hast du so alternative Bühnenversionen und da haben die plötzlich alle ihre Rollen getauscht. Plötzlich singt eine komplett andere die Frontfrau, eine andere ist die Cheftänzerin, also die haben so die Rollen gewechselt für diesen einen Auftritt. Und das ist dann so ein Großereignis in der Fanszene von Twice, wo die dann voll krass darüber spekulieren, was man jetzt für Schlüsse daraus ziehen kann und sowas. Und dann habe ich erstmal mich mehr mit den Comments befasst und sehe dann plötzlich so, unter den ganzen alten Liedern, wo ich ja noch immer so drin hänge, heutiger Report, haben es geschafft, den View-Counter um weitere 13 Millionen zu steigern. Schwaches Abschneiden, bin enttäuscht von uns allen. Morgen müssen wir mehr schaffen. Also die versuchen...
Wow.
Durch systematisches Abrufen der Videos bei YouTube einfach nur die Zahlen hochzutreiben. Deswegen haben die auch immer so Milliarden von Views, die immer mehr werden. Und das ist wirklich so eine Berufung für viele Fans, die das so als organisierten Lebensinhalt sehen. Und teilweise feiern die offiziellen Kanäle der Produktionsfirma, die diese Sachen dann rausbringt und die auch die YouTube-Channels betreibt, hauen dann immer so Bilder raus, neuer Meilenstein der Views erreicht und so Geschichten. Und das ist wirklich diese Ones, wie sich die Fans von Twice nennen, die Ones, die fühlen sich wirklich, als wenn sie persönlich versagt hätten in ihrem ganzen Leben, wenn sie es jetzt nicht geschaffen, morgen die Steigerung der Views des Videos auf noch mehr Millionen zu treiben. Und da gibt es dann auch so Anleitungen, in welcher Reihenfolge man die Videos mit welchen zeitlichen Abständen abrufen sollte, damit man nicht wie ein Bot wirkt, damit man korrekt mitgezählt wird und so.
Aber können wir nicht diese ganzen Taktiken auf unsere Patreon-Zahler anwenden?
Was soll ich auf unsere Patreon-Zahler? Es würde schon reichen auf unser letztes Level bei, oder generell das letzte Video bei YouTube.
Das wäre auch nett. Ja. Das
ist
recht.
Teilweise ist es fast das Gegenteil von Twice.
Das ist unser, once in Wirklichkeit, einer hat es angesehen. Genau,
unser View ist once und unsere Zuhörer sind persönlich enttäuscht, unsere Zuschauer sind persönlich enttäuscht, wenn die View-Zahlen nach oben gegangen sind. Haben uns heute wieder angestrengt, dass dieses Video bei 500 Views stagniert bis an sein Lebensende. Systematisch müsst ihr nach folgendem Plan nicht auf die Videos von das letzte Video klicken, sondern immer nur auf andere.
Genau.
So eine große
Hier sind
Liste.
Die Rocket Beans.
Ja.
Mach das doch da.
Aber, Rocket Beans, das habe ich ja fast vergessen. Unsere weiteren statistischen Erfolge dieses Jahres, aber völlig überraschend. Ich hatte, als ich die URLs gesucht habe, nur mal ein bisschen rumgegoogelt immer, auch so, was gibt's vielleicht schon und so Geschichten oder unter was findet man uns aktuell so generell. Und da habe ich, unter welchen Begriffen, habe ich bei der Filmkritik geguckt. Und ich weiß ja auch, dass viele die Filmkritik hören, weil sie es mir oft sagen. Aber dann war ich doch überrascht. Ich bin leider, ich muss ja noch mal gucken, ob ich das für unsere Shownotizen finde, aber ich bin auf eine Seite gestoßen, die so ein eigenes Podcast-Ranking in unterschiedlichsten Kategorien aufgestellt hat. Und ich habe nicht ganz begriffen, nach was die das ermitteln, aber sie sagen so, dass sie Daten von Spotify, Apple Podcasts und allen möglichen Sachen auswerten und noch irgendwas anderes. Und dann ihr eigenes Ranking-System mit einer eigenen Einstufung nach einer bestimmten Skala daraus entwickelt haben. Mhm. Und in der Kategorie Filmkritik von 100 gelisteten deutschen Filmkritik-Podcasts war tatsächlich die letzte Filmkritik auf Platz 14.
Wow.
Und also hat mich erstmal überrascht, weil ich diese Website gar nicht kannte und dann noch, wie gesagt, vergessen habe, mir aufzuschreiben. Aber, und nicht verstanden habe, nach was die das einstufen oder wo die diese Daten herhaben. Also ich habe mich auch nie da angemeldet. Also ich habe keine Ahnung, warum wir da drin sind oder ob die einfach automatisch jeden Podcast, der bei Spotify und Apple drin ist, nehmen. Mhm. Nur so hoch, also egal unter welchen Umständen, ich hätte niemals damit gerechnet. Also ich hätte mich schon gefreut, wenn wir auf Platz 80 gewesen wären. Hättest du gesagt, ja, ist nachvollziehbar, ist doch cool. Wir sind in der Top 100 der deutschen Filmkritik-Podcasts. Aber wenn ich mal so gucke, wir waren auf Platz 14 und über uns waren halt wirklich nur solche Sachen wie Rocket Beans oder irgendwelche Radiosender oder halt so Sachen, wo irgendwie kommerziell was Dickes hintersteht. Mhm. Und so normale Leute, die das hobbymäßig einfach nur so machen und wo nichts Großes so an einer vorher schon existierenden Fanbase oder irgendwelchen Netzwerken hintersteht, war halt in diesen oberen Top 20 oder so überhaupt nicht vertreten. Und das hat mich schon ein bisschen aus den Schuhen gehauen, weil das völlig meine eigene Wahrnehmung des kleinen, wir quatschen ein bisschen über Filme-Podcasts, überstiegen hat, sozusagen. Mhm.
Und damit schließen wir den letzten Podcast und konzentrieren uns nur noch auf die letzte Filmkritik. Ciao.
Juhu. Nein. Tatsächlich ist es ja so, wenn alle Dämme brechen, wenn jetzt unser Patreon plötzlich morgen alle kündigen und wir da irgendwie nur noch 5 Groschen bekommen, dann klar, würden wir nicht mehr so viel Bonusinhalte machen, würden wir wahrscheinlich nur noch einmal im Jahr ein letztes Level mit Lasche machen, weil es lustig ist, aber könnten da jetzt nicht mehr so diese ganze Extrazeit noch zusätzlich investieren. Und ich glaube, den wöchentlichen letzten Podcast, den wird es immer geben. Also der wird in irgendeiner Form, der wird immer weitergemacht. Egal, ob noch jemand zuhört oder nicht, ob alle den scheiße finden oder alle ihn lieben, das wird immer weitergemacht.
Das ist ein Herzensprojekt.
Das ist ein Herzensprojekt, genau. Gute Willi-Herren-Impersonation von dir, Robert.
Ich
hab Herz. Ich hab Herz. Willi Herren hat Herz.
Willi Herren. Ist das ein Schlagersänger?
Inzwischen ja. Mallorca-Schlagersänger.
Nein, so einer.
Gulsche Herz. Gulsche. Der war doch mal bei der Lindenstraße, glaube ich, bekannt geworden erstmal. Erstmals. Ne? Dann Reality-TV. Hm. Sommerhaus der Stars auch.
Oh.
Chefcholeriker.
Oh. Okay.
Intriganter Chefcholeriker sozusagen. Mhm. Ja.
Apropos Willi. Haben wir noch
letzter Willi. Ich bin mir sicher, es gibt was Neues. Habe ich schon die Woche über gesehen. Der Twitter hat das nämlich auch mal. Das letzte Wiki hat einen Twitter-Account, wo immer die neuen Einträge getwittert werden.
Das heißt, die sind im Social-Media-Game und sind damit bald erfolgreicher als wir mit dem letzten Wiki.
Hat garantiert mehr Abonnenten als das letzte Video bei YouTube. let's see.
Aber ja, wenn ihr mich bei Grounded sterben sehen wollen, ihr wisst schon, das letzte Video.
Robert wurde von einer Spinne gefressen.
Das letzte Wiki, hier sind sie richtig.
Wir sind wieder mal bei einem Eintrag unseres satirischen Nachschlagewerks. Das letzte Wiki, geführt von unserem Zuhörer, der letzte Willi. Und der hat verfasst auf Basis einer Podcast-Folge von uns, und zwar letzter Podcast 279. HP DeskJet goldene Schraube. HP hat in einer bestimmten Baureihe seiner Tintenstrahldrucker/Scanner-Kombi DeskJet die HP DeskJet goldene Schraube verbaut. die Deskjets sind eigentlich ein Low-Budget-Consumer-Produkt, haben an sich keine besonderen Ausstattungsmerkmale. Eine Baureihe hatte jedoch jene besondere Schraube verbaut, die bei späteren Versionen durch andere Schraubenversionen ersetzt wurde. Erst im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass die HP Deskjet goldene Schraube perfekte Eigenschaften für die Raumfahrt besitzt. Seitdem sind Ersatzteil- und Rohstoffjäger auf der Jagd nach alten Deskjets jener Baureihe. Sie durchwühlen eBay-Kleinanzeigen und sonstige Quellen, um sämtliche verfügbaren Restbestände jener Deskjet-Baureihe aufzukaufen, nur um den Drucker an sich dran zu zerhämmern und an die begehrte Schraube zu kommen und diese zu horrenden Summen weiterzuverkaufen. Die Raumfahrtgesellschaft SpaceX zum Beispiel bietet für jede ausgehändigte HP Deskjet goldene Schraube einen Tesla im Tausch an.
Ich wurde so über den Tisch gezogen.
Ja, Robert, das hast du wohl gedacht. Du könntest jemanden übers Ohr hauen mit deinem kaputten Gerät.
Dabei ist das Ohr ja meine Problemzone.
Das ist so, als hättest du einen Gewinnerlos von Aktion Mensch damals einfach in den Müll geworfen, weil du diesen Verein nicht mehr unterstützen möchtest.
Genau. Oder so.
Ja, der Gitarrenmann unterstützt uns weiter, wie gehabt. Und ich hoffe, viele von euch unterstützen uns auch weiter bei Patreon, wie wir das ja schon auch die letzten Wochen wieder von vielen von euch gehört haben.
Ja, oder wenigstens das letzte Video auf YouTube abonnieren.
Oder schreibt uns mal was Liebes. Ja,
ja auch nett.
Wenn wir euch auch durch den Helden des Alltags Job ein bisschen, den euch etwas angenehmer gestalten können mit unserem lustigen Podcast, dann sagt Bescheid, ja, dann da freuen wir uns immer. Das macht uns warm ums Herz.
Vielleicht erwähnen wir es sogar hier.
Ja, lecker.